Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, der Sündenfall, eine uralte, auch bekannte Geschichte. Und er ist Teil einer Predigtreihe, dieser Text, zum Thema Gut und Böse, vom Guten und vom Bösen oder vom Bösen und vom Guten. Passend zu unserer Jahreslosung für dieses Jahr. Die lautet: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ja eine klare Ansage, die Paulus im Römerbrief macht, wobei sich immer wieder täglich neu die Frage stellt für uns, was ist eigentlich gut und was ist böse? Und oft muss man im Augenblick entscheiden, was man dann tut. Aber wir haben Wahlmöglichkeit. Wir können als freie Menschen frei entscheiden. Die Geschichte vom Sündenfall schildert die erste Wahlmöglichkeit, die Menschen haben, nach den Berichten der Bibel. Geschichte vom Sündenfall, und wir schauen uns dazu mal ein Bild an, das ich mitgebracht habe. Dieses Bild ist im Original etwa so groß, also nicht besonders groß, und es ist im Kunsthistorischen Museum hier in Wien zu finden. Es stammt von Hugo van der Hoos, einem Niederländer, und ist Teil eines sogenannten Diptychons. Diptychon heißt, es sind zwei Bilder, da fehlt noch eins. Das ist eins von zwei Bildern, die miteinander korrespondieren. Gemalt irgendwo nach 1479, wobei wir sehen, der Hugo van der Hoos ist nicht gerade alt geworden. Kurz vor seinem Tod hat er dieses Bild gemalt. Wir schauen mal weiter. Die Geschichte vom Sündenfall ist eine ganz typische Geschichte. Das Erstaunliche ist nämlich, dass sie bis heute verständlich ist und vielen Menschen bekannt ist. Vom Sündenfall und mit der Frucht oder mit dem Apfel oder was auch immer, da wissen viele Leute Bescheid. Wobei man wissen muss, mit dem Apfel, das hat so seine Geschichte. Das Böse heißt auf Lateinisch malus, und das kann man auch dann durchdeklinieren. Malus, mala, malum, und erstaunlicherweise heißt der Apfel auf Latein auch malum. Kein Wunder, dass die Frucht zum Apfel wurde für das Böse. Diese Geschichte kann man natürlich aus der Distanz eines aufgeklärten Menschen betrachten, kann sagen, das ist Urgeschichte, ist lange her, Typologie, Mythologie und so weiter. Und gleichzeitig stellt man fest, es ist wie ein Blick in den Spiegel, wenn man diese Geschichte liest und sich selbst darin entdeckt. Es ist nämlich eine typische Geschichte. Schauen wir mal weiter, die nächste Folie. Wir haben vielleicht eben bei der Bibellese gemerkt, da wurde von Adam und Eva gesprochen. Das sind eigentlich Typen, denn Adam heißt Mensch und Eva heißt Leben, ist also eine Geschichte mitten aus dem menschlichen Leben. Eine Geschichte mit Namen und Typen, ganz allgemein, bis heute. Es geht eben um das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch, aber dann auch um das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Das, was hier geschildert wird, ist austauschbar, wiederholbar, und man kann sich dort an verschiedenen Stellen einklinken und mit identifizieren. Und jeder muss sich auch bis heute fragen lassen von Gott, wo bist du eigentlich? Wo bist du? Meistens fragen wir ja, wo bist du, Gott? Aber Gott hat auch mal das Recht zu fragen, wo bist du, Mensch? Und auch, was hast du getan? Drei Beobachtungen zu dieser Geschichte. Ich möchte euch damit hineinnehmen. Einmal in die Versuchung, in die Verantwortung und auch in das, was zwischen Gott und Menschen steht. Schauen wir uns mal erstens die Versuchung an. Das Leben im Paradies muss ja wunderschön gewesen sein, auch wenn nicht vieles davon geschildert wird, aber das, was an einzelnen Szenen aufleuchtet im Schöpfungsbericht und auch vom Paradies, muss enorm sein. Paradiesische Zustände, eben kein Dschungelcamp mit zweit- und drittklassigen Stars oder Sternchen, die Quote machen, sondern echtes Paradies, wo Leute nicht blamiert werden, wo nichts peinlich ist, wo sich keiner profilieren muss, wo keiner nach Bekanntheitsgrad strebt und es letztlich doch nicht erreicht, sondern ein Leben im Paradies und nicht nur wie im Paradies, wo Menschen Gott unmittelbar begegnen können. Also unmittelbar, da ist keiner zwischen. Und wo Menschen niemals gottlos leben, weil Gott immer bei ihnen ist und sie bei Gott sind. Geschaffen nach seinem Bild als Mann, als Frau, weil Gott sich eben nicht auf ein Geschlecht reduzieren lässt und manchem Bild, was wir von Gott haben, überhaupt nicht entsprechen kann. Und auch kein Geschöpf, das irgendwo im Gender Mainstream mitschwimmt, sondern geschaffen nach Gottes Bild, nach seinem Bild als Mann, als Frau. Und dann Gott ganz nahe. Doch das Leben im Paradies ändert sich plötzlich, obwohl da jemand schon lange im Paradies lebt, nämlich die Schlange. Sie wird geschildert als eins der von Gott geschaffenen Tiere, also gehört ganz normal dazu, zu diesem Leben im Paradies und ist schwerlich die Verkörperung einer dämonischen Macht oder auch gewiss nicht des Satans. Erst später, die Deutungen legen der Schlange das Dämonische und das Böse bei. Erstaunlich ist, dass die Schlange relativ wertneutral hier wegkommt, auch wenn davon gesprochen wird, sie ist listiger oder klüger, aber sie gehört zum Paradies. Sie gehört ganz normal dazu, sie ist nicht dämonisch, nicht dämonisiert. Auch Jesus, wenn er von der Schlange spricht, sagt er, seid klug, wie die Schlangen. Das ist noch nicht negativ. Wir deuten das inzwischen so, weil wir in dieser Tradition der Deutung stehen. Aber die Schlange ist ausgezeichnet. Sie ist ausgezeichnet mit einer größeren Klugheit. Und gleichzeitig kommt sie hinein in die Rolle des Bösen, ist aber keine Personifizierung des Bösen. Denn wenn man die Geschichte genau liest, merkt man, es geht eigentlich um den Menschen und um seine Schuld und seine Verantwortung. Die Möglichkeit zur Sünde ist einfach da, gehört zu jedem Menschen dazu, ob sie nun in Gestalt einer Schlange provoziert wird oder durch etwas anderes. Aber wie stellen wir uns das Böse vor? Schauen wir uns mal einige Vorstellungen des Bösen an. Wie stellen wir uns das Böse vor? Bilder vom Bösen gibt es ja zu allen Zeiten. Es sind oft gefährlich falsche Bilder, weil sie das Böse auf etwas Bestimmtes festlegen wollen. Aber das Böse lässt sich nicht so einfach festlegen. Hier ein Bild aus dem ausgehenden Mittelalter, wo es üblich war, das Böse in Gestalt eines Tieres mit Pferdefuß, mit Hörnern, mit einer Fratze und mit den netten Accessoires wie Spieß, Dreizack, Kettenfeuer und so weiter darzustellen. Das ist das typische Bild des Mittelalters vom Bösen. Und damals gelang es, mit solchen Bildern die Menschen zu erschrecken vor dem Höllentod und dem Höllenfeuer. Damals lehrte man die Menschen das Fürchten um ihr Seelenheil und forderte viele Leistungen von ihnen, damit man sich aus dem Fegefeuer freikaufen kann, bis hin dann zu den Ablassbriefen. Die Reformationszeit warf dann ein anderes Licht darauf und wies darauf hin, dass die Erlösung durch Christus kommt und wer an Christus glaubt, gerettet ist und keine Angst haben braucht. Auch wenn wir als Christen immer wieder vor dem Bösen auch erschrecken. Aber damals lehrte man so, dass die Menschen das fürchten um ihr Seelenheil. Uns schreckt das nicht mehr, vielleicht ist das für uns kulturell interessant, wenn wir es im Museum sehen, das ist ein Bild aus alter Zeit, oder wir lächeln drüber und es gibt Profis, die das gut interpretieren können, solche Bilder. Aber das Bild des Bösen hat auch ein modernes Gesicht. Dieses Bild stammt aus einem Film, der 2004 gezeigt wurde, zum ersten Mal The Passion of the Christ, die Passion Christi. Ich hatte damals die Gelegenheit, in eine sogenannte Preview zu gehen. Das heißt, bevor der Film ins Kino kam, wurden wir im Rahmen der Ökumene eingeladen, als Theologen uns das anzuschauen. Und da waren Leute von Konstantin Film aus München dabei, die diesen Film dann beworben haben und mit uns diskutieren wollten über diesen Film und haben gefragt, welchen Eindruck haben Sie davon? Wie ist das mit dem Bösen? Und wir haben auch über das Böse gesprochen. Und ich habe damals gesagt, dieser Film sollte nicht unter 16 freigegeben werden, weil er hat erschreckende Szenen. Und dieser Film braucht eine Begleitung durch Theologen und Seelsorger. Es ist nicht nur ein Horrorfilm in manchen Szenen. Interessant, wie das Böse in diesem Film dargestellt wird. Als androgyne Gestalt, das heißt, man weiß nicht, ist es Mann, ist es Frau, ist also auch nicht so festgelegt, weder männlich noch weiblich, menschenähnlich und doch zutiefst unheimlich, richtig zum Fürchten. So wird das Böse im Film dargestellt. Es gibt inzwischen Filme, die es noch drastischer darstellen. Die Bilder wollte ich euch ersparen heute Morgen. Das Böse hat auch noch ein anderes Gesicht, gerade in diesen Tagen. Karneval an vielen Orten, Teufelskostüme und Teufelsmasken sind überall zu finden. Manche sind lustig anzusehen, manche erschreckend. Aber es ist ja nur Karneval. Dabei sollen die Leute sich austoben und belustigen und das gehört einfach dann dazu. Das Böse und die Scherze darüber gehören dazu. Aber ist das das Böse? Ich glaube, wir sind nicht so sicher mit unseren Bildern vom Bösen. Wenn das, was den Menschen im Mittelalter das Fürchten lehrte oder was in einem Film angedeutet wird, dann zur Witzfigur im Karneval degeneriert. Wie ist das mit dem Bösen? Und da kommen wir auf den Schöpfungs-, auf diesen Sündenfall zurück. Das gefährlich falsche Bild vom Bösen. Das Böse ist nämlich ein geschickter Selbstdarsteller. Es zeichnet bewusst ein falsches Bild von sich und Menschen lassen sich dadurch täuschen, weil man vieles nicht durchschaut. Die Bibel bestätigt das. Zum einen heißt es, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Das heißt, sie besaß eine außergewöhnliche Klugheit, was ja erstmal nicht schlecht ist auf den ersten Blick. Oder Paulus schreibt davon, dass der Satan selbst die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt im 2. Korintherbrief. Im Matthäusevangelium in der Geschichte von der Versuchung Jesu heißt es, dass der Teufel sich als äußerst bibelfest erweist und sogar zitieren kann, was geschrieben steht. Der kennt sich aus. Und im Jakobusbrief lesen wir, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Das heißt, das Böse ist oft gar nicht so klar zu identifizieren. Aber es präsentiert sich bis heute als schrecklich und niedlich, als komisch und ernst, als harmlos und gefährlich und dummdreist und intelligent. Schauen wir mal an, was im Sündenfall beschrieben wird, zur Taktik der Schlange. Welche Mittel werden eingesetzt? Die Schlange gibt sich ja nicht als Verführerin zu erkennen. Sie braucht das auch nicht, weil der Anstoß zur Verführung im Menschen selbst liegt. Da ist jemand offen und hat die Fähigkeit dazu, sich verführen zu lassen und sich versuchen zu lassen. Und nicht, was sie ist, sondern was sie sagt, ist entscheidend. Nicht, was sie ist, sondern was sie sagt, ist entscheidend. Die Schlange selbst macht's noch nicht, aber das, was sie sagt und was dann im Dialog entsteht. Und sie ist unheimlich clever. Es ist ja eine behutsame, interessierte Frage am Anfang, ganz allgemein. Doch die Frage ist nicht nur allgemein, sondern auch gemein. Da heißt es, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Hat Gott das wirklich gesagt? Ich glaube, Gott hat das so nicht gesagt. Aber ein bisschen richtig ist es ja schon. Da war ja was mit Bäumen im Garten und nicht essen. Aber dieses eine Wort, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen, stimmt so ja nicht. Und es ist ja manchmal auch so, wenn wir politische Propaganda hören. Wir stimmen relativ schnell zu, sagen, der Mann hat ja recht mit seiner Kritik. Aber hat er wirklich recht, wie er etwas darstellt und was für Botschaft dann noch drin liegt? Und die Frau bekommt sogar die Gelegenheit, Gott zu verteidigen, Gott zu rechtfertigen, indem sie dem widerspricht und trotzdem einen Schritt zu weit geht, auch wieder etwas hinzufügt. Sie sagt, Gott hat gesagt, ihr sollt davon nicht essen und sollt sie auch nicht berühren. Vom Nicht-Angreifen hat Gott nichts gesagt. Das heißt, die Frau baut noch einen Sicherheitszaun drumherum um diesen Baum, den Gott so gar nicht gewollt hat und auch überhaupt nicht intendiert hat. Eine Intrige und Halbwahrheiten. Die Schlange sagt Richtiges und vermischt es mit Falschem. Kennen wir auch. Dass wir beim ersten Hören sagen, dieser Mensch hat recht. Und trotzdem merken wir, da stimmt was nicht. Und gleichzeitig merken wir es nicht. Und kommen auf einmal in Diskussionen hinein, die dann eine ganz merkwürdige Wendung nehmen und sich zum Bösen wenden. Man kann als Vertreter einer Partei dieses Landes nach Israel reisen und sehr Aufmerksamkeit damit erwecken. Man kann auch eine Kappe auf sein Haupt nehmen, an einem bestimmten Ort, wo sich das gehört. So die Frage, was auf dieser Kappe steht. Man kann sich mit Menschen, Politikern treffen und konferieren in Israel und die Problematik des Landes und der umgebenden Länder besprechen. So die Frage, mit wem man sich trifft. Man kann behaupten, Israel soll nicht in die EU. Interessant ist, dass Israel diesen Antrag nie gestellt hat. Wir merken, auch politische Propaganda trägt Falsches in sich und scheint auf den ersten Blick doch gar nicht so verkehrt. Aber Zweifel werden gesät, es wird mit Lüge taktiert, manches erscheint völlig richtig und dennoch völlig verlogen. Aber die Täuschung geht ja weiter. Da gibt es dann sinnliche Erfahrungen. Bevor ich die schildere, noch ein Beispiel von Wahrheit und Lüge. Auch was zum Lachen. Wer von euch Otto Walkes kennt, der kennt einen uralten Sketch von Susi Sorglos, die vor dem Spiegel steht und ihr Haar föhnt. Mit einem Föhn. Auf einmal spricht dieser Föhn zu ihr. Sagt, Susi, küss mich. Ich bin ein verzauberter Königssohn. Sie stutzt, ein Föhn, der sprechen kann, Aber na gut, ein verzauberter Königssohn. Und sie küsst diesen Föhn, dass es eine Freude ist. Und plötzlich, wer die Geschichte kennt, brummt es in ihrer Hand und sie hat einen Rasierapparat in der Hand. Der Föhn hatte also gelogen. Er war zwar verzaubert, aber kein Königssohn, sondern nur ein verzauberter Rasierapparat. So kann das dann gehen. Die Täuschung geht weiter und wird auch zur sinnlichen Erfahrung beim Sündenfall. Das war auch so schön im Text vorgelesen. Köstlich zur Speise, eine Augenweide, begehrenswert für das Klugwerden. Da wird eine ganze Skala der Gefühle angesprochen. Das grob Sinnliche, köstlich zur Speise. Das feine Ästhetische, eine Augenweide, was für ein Wort. Höchste Verlockung mit begehrenswert für das Klugwerden. Wer will das nicht? Kann doch nicht schaden. Wir probieren es mal aus, es sieht so gut aus. Die Werbung würde sagen, es ist so geil. Ja, das probieren wir aus. Passiert schon nichts, was ist schon einmal? Und dann wird ganz sachlich geschildert, ohne weitere Emotionen. Es wird gesehen, genommen und gegessen. Eine sinnliche Erfahrung wird dann wirklich gemacht. Und dabei wird unbewusst der Lüge Glauben geschenkt, ihr werdet gewiss nicht sterben. Und ihr werdet eine besondere Erfahrung machen. Diese besondere Erfahrung machen sie auch, bloß nicht in ihrem Sinne, wie sie sich das vorgestellt haben. Das zweite ist nämlich die Verantwortung, die sich daraus ergibt. Nach der begangenen Tat merken sie die Menschen, wie konnte uns das passieren? Alles war so schön, so einfach, so angenehm, so lieblich. Es sah auch gar nicht gefährlich aus. Und hatte die Schlange nicht gesagt? Und doch machen sie eine Erfahrung, die auf einmal nicht gut ist. Da kühlt sich was ab. Die Atmosphäre kühlt sich ab. Im Garten wird es auf einmal kühl. Und sie hören Gott durch den Garten gehen und müssen sich auf einmal verstecken. Normalerweise hatten sie ja klare Grundsätze. Ich glaube, die Menschen wussten, wie weit können wir gehen. Ich glaube, das wissen wir auch, dass wir unsere bestimmten Marker haben, die uns Grenzen setzen, wo wir wissen, bis dahin wollen wir gehen und nicht weiter. Und doch erleben wir immer wieder Grenzüberschreitungen. Oder wir sagen, nur dies eine Mal und nie wieder danach. Und trotzdem passiert es. Oder wir denken, keiner merkt es, keiner sieht es, ist ja nur meine Entscheidung jetzt. Das sind menschliche Erfahrungen bei jedem Sündenfall bis heute. Nur die Konsequenzen sind auch bis heute schrecklich. Da gibt es zerbrochenes, zerstörtes Vertrauen. Erstmal zum anderen Menschen. Es ist erstaunlich, dass diese Menschen vorher keine Scham kannten. Die merkten auf einmal, die sind nackt und schämten sich. Das waren auch vorher schon nackt. Auf einmal bekommen die ein Gefühl rein, ihre Beziehung, die Distanz schafft. Wer sich schämt, geht auf Distanz. Der steht auf einmal ganz nackig da, gilt nicht nur für Politiker. Und da gibt es schreckliche Konsequenzen auch zu Gott. Da kommt auf einmal Furcht ins Paradies, kannten die vorher nicht. Furcht. Wenn ich heute eine Schlange sehe, stelle ich mich entweder an oder flüchte. Bekamen Furcht. Ja? Die bekamen Furcht, kannten sie nicht. Wollten sich verstecken und konnten auch die Nähe Gottes auf einmal nicht mehr ertragen. Merkwürdig. Aber verändert sich das? Sie sind immer noch am gleichen Ort und trotzdem stimmt hier was nicht. Ich glaube, das ist bis heute typisch. Es gibt heute Menschen, die sich noch schämen können. Und die dann aber gleichzeitig reagieren mit Selbstrechtfertigung, Aggression, Angriff gegen andere, zur Verteidigung. Eigentlich aus Scham vor sich selbst und auch vor dem anderen. Und dann gibt es Menschen, die sich noch fürchten können. Auch in der Furcht vor Gott. Oder die sich flüchten dann, wenn sie Christen sind, in billige Gnade. Gott muss mir vergeben, das ist sein Job, das lese ich auch so in seinem Wort. Aber eine Gnade, die mich dann nicht verändert, sondern nur im Moment die Schuld vergibt. Furcht. Und dann stehen sie da. Die Scham bedecken sie notdürftig. Manche schieben bis heute dann Dinge und Gründe vor. Die Furcht führt sie ins Versteck. Manche überdeckt das heute durch Heuchelei oder Anonymität und Rückzug von Gott und Menschen. Und doch lässt Gott nicht nach und stellt eine Frage. Wo bist du? Gott beendet das Versteckspiel des Menschen. Wo bist du? Interessant ist, dass Gott die beiden nicht aus dem Versteck zerrt. Das kann man ja auch machen. Ich habe euch gesehen und zerre euch da jetzt raus. Und stellt euch vor die Gemeinde, da müsst ihr Abbitte und Buße tun. Gott macht das nicht. Gott fragt nur, wo bist du? Vielleicht mit Ironie. Gott weiß ja eh, wo jeder ist. Ich glaube eher seine Frage aus Interesse, dass Gott immer noch Interesse für den Menschen hat und die persönlich anredet, wo bist du? Mit einer Anrede, die niemanden unberührt lassen kann. Und in der Frage, wo bist du, steckt auch gleichzeitig die Aufforderung, den eigenen Standpunkt zu beziehen. Wo stehst du? Welche Position hast du? Wo stehst du auch zu Gott? Wo bist du? Und dann muss der Mensch bis heute Verantwortung übernehmen für seine Tat, auch füreinander, für den Partner, die Partnerin und auch vor Gott. Es fängt damit an, sich noch schämen zu können und auch Scham zuzugeben. Es fängt damit an, sich auch noch fürchten zu können vor Gott. Wer Gott nicht mehr fürchtet, muss über seine Gottesbeziehung sehr gut nachdenken, wenn er schuldig geworden ist. Es soll zu einem Bekenntnis der eigenen Scham und Furcht kommen, aber oft steht Stolz und Hybris, Selbstvergötterung dem entgegen. Und dann findet man ja doch noch eine Lösung. Das ist das nächste hier. Es beginnt nämlich ein Spiel, das große Verschiebespiel. Typisch Mensch, könnte man sagen, denn das Bekenntnis zur eigenen Scham und Furcht fällt ja wirklich schwer. Was sollen die Leute denken und mein Stolz ist tief verletzt. Auch Schuldbekenntnis voreinander oder vor Gott, kaum denkbar. Vor Gott vielleicht noch, ja, dass ich das mit meinem Gott ausmache. Die gehen in ein Versteckspiel. Ein großes Verschiebespiel nach dem Motto, ich war es nicht. Ich war es nicht. Auf ihre Schuld angesprochen, sagen sie, ich war es nicht. Ist heute auch noch so. Wenn wir jemanden auf verschiedene Weise ansprechen und er auch Verantwortung übernehmen muss, sagt er, ich war es nicht. Vielleicht sagt er sogar, du warst es. Ja, das Angriff ist die beste Verteidigung, kann man auch sagen. Aber sie machen ein Verschiebespiel. Sie machen kein Schuldbekenntnis, sondern Schuldzuweisung gegen andere. Im Endeffekt machen sie genau das, was wir sagen, was wir sagen, wenn wir sagen, ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich und weise die Schuld einem anderen zu. Ich entschuldige mich, ich habe damit nichts zu tun. Es trifft mich keine Schuld. Ich bin es nicht gewesen. Ich gebe mein Ehrenwort, sagt mancher Politiker, und steht dann doch nackig da. Und dann findet eine dreifache Anklage statt. Einmal, die Frau ist schuld. Die Frau, die du mir geschaffen hast, ist schuld. Ich weiß nicht, wie euch das gehen würde. Ihr seid auf einem Fest, habt eure Frau, Freundin, Partnerin dabei und werdet auf etwas angesprochen und sagt, ja, die Frau war's. Und die steht daneben und hört das. Ich glaube, das ist ein Problem für eine Beziehung. Mindestens. Man kann ja seinen Partner, seine Partnerin auch blamieren. Die Frau ist schuld. Schuldzuweisung. An der Stelle beginnt schon Zerstörung einer Beziehung. Du hast mir die Frau zur Seite gestellt, geht es dann noch weiter? Du hast mir die Frau zur Seite gestellt. Also wer ist schuld? Gott ist schuld. Er ist schuld an diesem zerstörten Verhältnis, denn er hat die Frau ja gemacht. Fragt sich nur, was der Mann ohne Frau wäre. Aber nun ja, Gott ist schuld. Du hast die mir zur Seite gestellt. Zweite Anklage. Die dreifache Anklage, die dritte kommt dann noch. Die Schlange ist schuld. Das haben wir immer gewusst. Die Schlange ist schuld. Das Schöne ist bei der Schlange, die ist ganz unpersönlich. Die ist keine Person. Auf die kann man immer Schuld abwälzen. Ja? Wenn wir keinen Schuldigen finden, nehmen wir die Schlange. Das geht sich dann aus. Das ist sowas, was wir nicht so greifen können. Oder, wie man das vor Gericht zum Teil erlebt, vor einem deutschen Gericht gab es vor einigen Jahren eine Verhandlung. Da hat ein Rechtsanwalt geklagt. Der hatte Übergewicht und Diabetes. Und hat die Firma Mars verklagt wegen der Schokoriegel und Coca-Cola wegen des Zuckers in der Cola. Die sind schuld, dass er an Übergewicht leidet und Diabetes hat. Er hat zum Teil recht bekommen. Erstaunlich. Was geht? Oder in den USA diese Fälle. Es stand ja nicht drauf, dass sich die Katze nicht in der Mikrowelle trocknen darf. Seitdem steht das in einigen Bedienungsanleitungen. Es sind immer die anderen. Merken wir? Welcher Mensch kann eigentlich zur Schuld stehen? In der Geschichte vom Sündenfall bleibt im Endeffekt ein Angeklagter übrig. Und das ist Gott selbst. Und wenn wir Schuld von uns auf andere abschieben, trifft es letztlich Gott. Und da kommen wir zum dritten Punkt, was zwischen Gott und Mensch steht. Wir wissen aus der Geschichte vom Sündenfall, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der blieb im Paradies zurück und ist auch nicht mehr zugänglich. Da kommen wir nicht mehr ran. Und trotzdem merken wir, wir müssen uns entscheiden. Wir haben die Entscheidungsfreiheit zwischen Gut und Böse. Und ich kann mir vorstellen, dass es so eine Art Baum bis heute in der Mitte unseres Lebens gibt. So ein Baum in der Mitte unseres Lebens. Wir sind ja zur freien Entscheidung bestimmt. Und trotzdem haben wir in unserem Leben immer wieder einen Ort der Versuchung und des Sündenfalls. Das gehört zu unserem Leben dazu. Ich glaube, dass jeder von uns so einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen hat. Ob es da um Geld geht, um Geiz und Gier, um Ehre, Stolz und Arroganz, um Sex und Sucht, um Egoismus, Ignoranz und Überheblichkeit. Dieser Baum hat viele Früchte und viele Namen, viele Gestalten. Aber es ist ein ständiger Ort der Versuchung auch in unserem Leben. Als Christ haben wir uns ja mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung gestellt. Wenn da nicht dieser Baum wäre, der dann doch irgendwo immer wieder aufscheint. Ich glaube, dass genau da hinein auch die Jahreslosung spricht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und doch gibt es diese Art Baum im menschlichen Leben, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt möchte ich schließen mit einem Blick auf das Diptychon. Das Diptychon. Ich sagte, ein Diptychon hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die des Sündenfalls. Zu diesem Bild dieses Malers gehört gleichzeitig das zweite Bild. Und wer davor steht, den ersten Teil sieht, soll auch den zweiten Teil sehen. Dem Sündenfall des Menschen steht der gekreuzigte Christus gegenüber. Das ist die andere Seite der Geschichte, der Medaille. Dieses Bild rechts vom Gekreuzigten, hier wird er vom Kreuz abgenommen und beklagt, erinnert uns daran, dass dazu der Sohn Gottes erschienen ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist die andere Seite des Sündenfalls. Dass er die Werke des Teufels zerstöre. Unserer Scham voreinander, unserer Schuld gegenüber Gott, begegnet Gott selbst in Jesus Christus. Mit seiner Gnade, die uns erlöst und geschenkt wird, und mit Wahrheit, die uns auch verantwortlich macht. Schauen wir nochmal weiter. Und dann gibt es etwas, das zwischen Gott und Mensch steht. Das ist Jesus Christus selbst. Zwischen uns und Gott kann stehen Scham und Furcht. Das schafft die Distanz zu Gott. Zwischen Gott und uns kann aber auch Christus stehen, der die Verbindung schafft. Christus steht auf der Seite Gottes. Weil Christus den sucht und nach uns fragt und fragt, wo bist du? Dazu hat Gott seinen Sohn gesandt, um nach uns zu fragen, wo bist du, wo stehst du? Und Gott richtet in Christus seinen Blick auch auf Scham und Furcht in jedem Einzelnen von uns. Und Gott richtet in Christus auch seinen Blick auf uns, auf die, die wir nach Vertrauen Sehnsucht haben, nach Gemeinschaft und Liebe. Gleichzeitig steht Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott auf unserer Seite. Er kennt die Versuchung zum Bösen, es ist ihm nicht fremd. Er kennt auch das Nacktsein, er kennt auch die Furcht. Bis dahin zur Frage, warum hast du mich verlassen, Gott? Er hat Versuchungen erlebt und ertragen bis zu seinem Tod am Kreuz. Und er trägt die Folgen unseres Sündenfalls bis heute. Und so ruft Christus, wo bist du? Nicht um uns zu richten, aus dem Versteck zu zerren, wo wir vielleicht stecken, sondern um zu retten. Nicht um zu richten, sondern um zu retten. Wo bist du? Und unsere Antwort ist ein Ende mit dem Versteckspiel und auch den Schuldzuweisungen, den Illusionen und Lügen, mit denen wir uns selbst und andere und auch Gott betrügen. Wo bist du? Unsere Antwort sollte sein, hier bin ich. Du bist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Weil der Glaube an Jesus Christus den Sündenfall überwindet und uns Leben in Ewigkeit schafft. Wenn wir auf die Frage antworten, wo bist du, und sagen, hier bin ich, Herr. Amen.